herzlich willkommen da draußen an den Empfangsgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei den Nostromo-Gesprächen. Wir sind hier im Spätsommer. Steuern wir auf den Herbst zu und direkt in die Spooky Season rein. Und das müssen wir natürlich erstmal ein bisschen einläuten, aber es gibt leider auch einen traurigen Anlass für diese Folge heute. Und ja, für diese Folge, ihr habt den Titel alle gelesen, da musste ich mir unbedingt eine Bekannte des Podcasts, die ihr schon da draußen bestimmt gehört habt, wenn nicht, holt das nach, aber wieder ans Mikrofon. Es ist ganz klar, ich habe heute wieder die Leo zu Gast zu Besuch. Hallo, liebe Leo.
Hallo, lieber Basti, schön, dass ich heute wieder dabei sein kann.
Genau. Der Leo hat so schön gesagt, ich bin der Basti oder auch Sebastian, wie ihr das wollt, und führe uns heute ein wenig durch diese Sendung. Ja, und wie ich gerade gesagt habe, leider trauriger Anlass. Tim Curry ist leider verstorben, nach wirklich sehr, 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 sehr langer Krankheit. Also das war auch abzusehen, aber trotz alledem, wenn man dann schaut, was er dann eigentlich so alles gemacht hat und wie Social Media auch in den letzten Tagen gefüllt war, eben halt um sein Ableben herum, da weiß man natürlich auch, was der Mann für einen Impact hatte. Und da wollte ich dich fragen, wie sieht es denn eigentlich bei dir aus, Leo? Du und deine Verbindung Tim Curry, wo sind denn so deine Eck- und Berührungspunkte? Wo ist er dir denn auch in deinen jungen Jahren schon über den Weg gelaufen?
Tatsächlich das allererste Mal bewusst bei der Rocky Horror Picture Show als Dr. Frankenfurter. Absolut beeindruckende Performance, Stimme, Charme, Ausstrahlung, alles an diesem Mann hat einen mitgerissen. Und tatsächlich habe ich erst im Nachhinein, also Legende habe ich zuerst gesehen in jungen Jahren. Rocky Horror Picture Show kam erst viel später. Und erst im Zuge des Nachlesens des Casts von Legende habe ich dann aktiv festgestellt, dass das Tim Curry ist, der The Darkness oder beziehungsweise die Rolle des Teufels gespielt hat. Also es klingt jetzt blöd, passt wie Arsch auf Eimer, entschuldige die Ausdrucksweise. Die Stimme, der Charme, auch das ist einfach eine grandiose Performance und das schwappt quasi so alles aus ihm raus da als Teufel. Natürlich in einer ganz anderen Rolle, aber ja, Tim Curry ist da auch sehr präsent. Ja.
Ja, bei mir ist es ja auch ähnlich. Ich habe den Film tatsächlich schon sehr in jungen Jahren gesehen. Da war ich 7, also auch wirklich so nach der Wende. Es muss so 91 gewesen sein im Fernsehen. Und hat mich schon zutiefst verstört, muss ich mal sagen. Also gerade die Szene mit der Moorhexe oder Wasserhexe, wir werden nachher noch drüber sprechen. Ja. Da habe ich mich schon ein bisschen was erschrocken. Muss allerdings dazu sagen, so richtig bewusst wahrgenommen, Tim Curry habe ich natürlich in dem Film nicht, weil unter dieser Maske ist mir dieser Mann ja auch einfach überhaupt nicht aufgefallen. Ja. Zumindest der Schauspieler. Aber aufgefallen ist er mir in Home Alone 2, also Kevin allein in New York. Und dort spielt er ja den fiesen Hotelportier. Und das ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Das ist so eine der ersten markanten Rollen, wo ich mich dran entsinnen kann. Und selbstverständlich, wer Anfang der 90er hier groß geworden ist, die Videotheken waren voll mit riesengroßen Aufstellern und Plakaten von S. Und da war der Clown drauf. Auch das Tim Curry, wir hatten hier schon im Podcast drüber gesprochen, aber das war mir natürlich als Kind nicht bewusst, dass das der gleiche Schauspieler ist. Hätte ich auch niemals übereingebracht.
Ja, ja. Spricht wieder für seine große Range, die er hat als Darsteller. Einfach unglaublich. Also er konnte Charme rüberbringen und auch dieses bewusste Setzen von Pausen und Gesten wirken lassen. Und dann wiederum im Horrorbereich. Einfach unglaublich, was der Mann da für eine Bandbreite abbilden konnte, oder? Wo man erst im Nachhinein festgestellt hat, du meine Güte, das ist derselbe Schauspieler. Wahnsinn. Mhm.
Ja, mir ist es auch wieder letztens bewusst geworden, wo ich mal Jagd auf Rote Oktober gesehen hatte mit Sean Connery. Und da spielt er auf diesem russischen U-Boot ebenfalls so einen russischen Matrosen. Und das wird im ersten Moment nicht auffallen, bis du ihn dann siehst. Der so, Mensch, das ist ja auch Tim Curry. Also der hat wirklich auch in ganz vielen Nebenrollen hat er mitgespielt, war selten wirklich so der Leading Actor, sondern immer mehr so in den ja, Nebenrollen. Aber da hat man sich den natürlich schon gemerkt. Also ja. Und wie gesagt, gerade weil er so einprägsam ist und weil es dann doch vielen Leuten nahegegangen ist mit den Filmen, die auch unsere Jugend begleitet haben, ich gesagt, Mensch, dann lass uns doch mal einen Film raussuchen, der passt. Und der passt natürlich auch zeitlich wirklich echt gut, so als Vorbereitung für die Spooky Season. Ja. Der übrigens uns bei Social Media nicht folgt. Der wird natürlich noch nicht wissen, über was wir dann im Oktober sprechen werden. Das sage ich dann am Ende was dazu. Aber bei Social Media hatte ich auch noch einen anderen Post abgesetzt, nämlich, dass wir beide uns sehr lange schon kennen. Nämlich fast 25 Jahre kennen wir uns.
Ja.
Uns verbindet aber nicht nur diese Freundschaft, sondern vor allen Dingen sind wir auf künstlerischer Ebene dann doch sehr häufig miteinander verbandelt. Ja. Leo, magst du für die Leute, die nicht wissen, wer du eigentlich bist, was du eigentlich so machst, kurz erklären, was du eigentlich so machst und was wir beide eigentlich dann so machen?
Puh, okay, ich versuche das jetzt alles irgendwie unter einen Hut zu bringen, ohne ausschweifend zu werden. Also, ich bin Musikerin, ich schreibe und produziere Songs, mittlerweile schreibe ich auch für andere Leute Songs. Ursprünglich war ich in dem Projekt Kupfer und Eisen, hatte da zusammen mit der lieben Lydia folkloristische Musik gemacht, Weltmusik, habe Märchen aufgegriffen, vertont mit ihr zusammen mit unterschiedlichsten Instrumenten und danach ist es so in das Soloprojekt von mir gegangen, also mit meinem Künstlernamen Lenore Levin. Und da mache ich so meine Solo-Sachen, meine Musik würde ich jetzt aus meiner Sicht heraus als Nische in einer Nische bezeichnen. Ich bin sehr großer Fan von Tom Waits, Leonard Cohen, Tina Turner, Marla Glenn. Bin mit Schallplatten davon aufgewachsen und das färbt meine Musik sehr stark ein. Und ja, ich bin Kontralto-Stimme, das heißt, ich bewege mich zwischen sehr hohen Engelsgesang bis hin zu tiefsten Tiefen, aber auch rauchigen kratzigen Frauengesang aus der Brust, aus dem Bauch heraus. Und ja, es ist so, würde ich sagen, für mich selbst eine kleine Nische, wo es durchaus Liebhaber gibt. Mhm. und das Schöne ist, Basti begleitet mich da mit seit dieser Zeit, wo ich auch mehr in das Solo gegangen bin, also eigentlich auch von Anfang an, wo ich festgestellt habe, ich brauche auch diesen Output. Und einer der ersten Musikvideos hatten wir ja zusammen gemacht. Das war auch, wo Basti oder beziehungsweise wo du angefangen hast, da in dem Bereich dich mehr auszuweiten bei Fotografie und Film. Und es ist immer wieder ein schöner, kreativer Schaffensprozess. Wir skripten zusammen, haben auch für Projekte von Basti zusammen geskriptet, uns kreativ ausgetauscht, uns gegenseitig Ideen zugesteckt und es ist einfach ein schöner Austausch und man treibt sich da auch so gegenseitig an, würde ich sagen. Das bestärkt auch so die Freundschaft. Es ist ein zusätzlich schönes Fundament, würde ich jetzt einfach sagen.
Ja, wir hatten jetzt tatsächlich erst vor ein paar Tagen hatten wir wieder einen Dreh. Also wir hatten jetzt gerade tatsächlich sogar sehr viele Drehs. Aber erst vor ein paar Tagen haben wir so ein ganz kleines Projekt gemacht. Das hast du mit einem befreundeten Musikerkollegen gemacht, dem Ferenc. Und da ging es einfach darum, eure Gesangsperformances mit unterstützt von einem Beamer. Also ihr werdet also, ihr kriegt Projektionen auf euren Körper aufgeworfen. Und ja, dann haben wir halt einfach nur noch geschaut, was kann man noch alles rausholen. Und ich habe dann mit einem Beleuchtungskonzept und mit Filtern auf der Kamera dann gearbeitet, um so einen bestimmten Look zu kreieren. Und das sind so eine, ich nenne das immer so, Style over Substance. Wir haben jetzt einfach Spaß an dem, was wir machen, an der Performance und wollen gucken, was kann man aus dieser Performance noch rausholen mit kleinen Mitteln. Bei vielen ist es halt immer so, Musikvideo oder allgemein irgendwas in Richtung Film geht, das muss immer teuer sein, da muss immer Budget dahinter sein. Und ich bin ein riesengroßer Fan von, wir haben ja schon ganz viele Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, hier im Alltag, überall. Ich habe über die Jahre auch viel Equipment und Technik auch natürlich auch angesammelt, aber halt auch ganz viel Erfahrung. Und ich sag's immer wieder, manchmal ist es aufwendiger, ein schönes Lichtkonzept zu finden, dann aber damit ordentlich zu arbeiten, weil das Bild einen ja dann auch reinsaugt. Und da kann ich auch wirklich aus dem Nähkästchen plaudern, in den letzten 15 Jahren hat sich da mein Blick vom Bildaufbau und wie ich die Kamera irgendwo hinsetze und hinpointe, wie ich was ausleuchte, komplett verändert. Und zwar wirklich komplett. Und da konnte ich natürlich mit deinen ganzen Projekten wahnsinnig viel ausprobieren, weil so ein Musikvideo gibt und natürlich auch diesen Freiraum. Du bist nicht an so eine Geschichte gebunden. Hm. Es sei denn, wir machen ein Video mit einer Geschichte. Das hatte ich in der Story verlinkt, nämlich This Love. Das würde ich hier auch nochmal verlinken. Das ist auf jeden Fall eine Zusammenarbeit, wo man wirklich sagen kann, da haben wir ein halbes Jahr, bevor wir überhaupt gedreht haben, geskriptet schon und die Ideen ausgetauscht und dann müssen Kostüme angefertigt werden und das Ganze ist aber auch no budget. Also wir haben das aus eigenen Mitteln heraus gemacht, Kreativität und dann haben wir das auf einem Dachboden an 3 Tagen während Corona gedreht. Also da gab es Beschränkungen, wo man bis maximal, ich glaube, 5 Personen irgendwie zusammen sein konnte. Und da haben wir das dann dort gedreht. Also das war schon ganz schön aufregend und da denke ich ganz gerne dran zurück.
Ja, ja, ich auch. Also ich liebe es mir auch immer noch, das anzuschauen. Das Video hat ja mehrere Erzählebenen und wie sich das dann im Laufe des Videos vermischt und zu dem Text einfach nochmal eine ganz neue Erzählebene schafft, ist einfach schön anzuschauen und kann man ganz viel mitnehmen. Ja. Ja.
Und gerade bei dem Video für This Love haben wir so eine Märchenebene da drinne.
Ja.
Und eine Märchenebene wird uns heute im Gespräch nämlich auch begleiten, denn um Legende, diesen Film, so ein kleines bisschen zu fassen, sollten wir vielleicht einmal ganz kurz uns mal befragen, wie sieht es denn eigentlich so mit deinen Märchenkenntnissen aus? Wie ist so dein Zugang zu Märchen auch als Kind gewesen? Gab es da jemanden, der dir so Märchen erzählt hat? Hat dich das dann auch später interessiert? Oder war das wirklich nur so ein ganz kleines Fenster für dich, als du noch kleines Kind warst?
Märchen waren für mich Zufluchtsort, eine eigene Welt, in der ich sein konnte, die mich aber auch dazu angeregt hat, eigene Geschichten zu erspinnen, zu illustrieren, zu zeichnen. Es macht einen sehr großen Teil meiner Kindheit und Jugend aus. Ich habe auch heute noch Kinderbücher, die ich damals hatte. Ich habe ein ganz kleines Märchenbuch, da sind Märchen aus aller Welt drinne. Ich liebe dieses Buch. Das heißt Liebe kleine Ratte Märchen. Also die Liebe kleine Ratte ist ein Märchen aus diesem Sammelband und das Buch ist danach benannt und da sind Geschichten drinne aus Afrika, aus Litauen, aus Thailand, aus Schottland und das sind unglaublich schöne Märchen und um ganz ehrlich zu sein und das runterzubrechen, die beeinflussen mich noch heute. Und ich nehme auch jetzt gerne noch Märchenbücher in die Hand, Sammlungen über Meerjungfrauen, über Zwerge, über Feen, Elfen. Das Konzept überhaupt von Fae oder Elfen oder Pixies, können wir später nochmal drauf eingehen. Also es ist ein sehr starker Begleiter. Ich schreibe auch selber Kindergeschichten. Jetzt aktuell bin ich gerade an meinem dritten Buch dran. Also macht einen Großteil von meiner Kreativität aus, auf jeden Fall.
Also Märchen ist auch wirklich so ein Ding. Märchen ist sehr dicht auch an Horror dran, wie ich finde.
Ja.
Und das begleitet mich tatsächlich mein gesamtes Leben. Und so ist eben halt auch Legende eben halt genau da so eine Schnittmenge zwischen Horror, Fantasy, Märchen da auch irgendwo anzusiedeln. Mhm. Ich würde sagen, lass uns mal direkt in den Film reingehen und dafür brauchen wir eine kleine Zusammenfassung. Im Film geht es ganz grob darum, um die Prinzessin Lilly, die sich ganz gerne vom Schloss fernhält und drückt und gerne im Wald rumtreibt und dort ganz gerne bei dem, ich sag's mal vorsichtig, bei den normalsterblichen Menschen, bei einer Bäuerin rumtreibt und dort ihre Zeit verbringt und dort auch ganz gerne auch auf Jack trifft. Und Jack ist so ein Abenteurer-Typ, so ein, ich weiß nicht, was das für, ist das irgendein Wesen? Also
ich würde eher sagen, ein Waldkind oder ein Kind des Waldes.
Mhm. Ja, auf jeden Fall, mit ihm trifft es sich und er schafft es, so den Kontakt herzustellen zu Einhörnern, diese tatsächlich da auch berührt. Und damit wird ein großes Unglück ausgelöst, was die beiden allerdings zu dem Zeitpunkt nicht wissen. Der Fürst der Finsternis hat seine Schergen ausgesandt, um eben diese letzten beiden Einhörner zu töten, beziehungsweise die Einhörner zu bringen, damit ewige Dunkelheit über die Welt wieder einkehren kann und er Frieden finden kann. Und das Ganze muss dann halt natürlich auch mit einem großen Showdown enden. Der ist in einem riesengroßen, dunklen Baum, wo der Fürst der Finsternis lebt. Und Details kommen später noch, aber das ist so ganz, ganz, ganz grob runtergebrochen, um was es geht. Mhm. Ich denke, die meisten da draußen werden den Film eh gesehen haben. Ansonsten hier noch eine kleine Empfehlung. Es gibt aktuell für einen recht schmalen Taler eine Blu-ray, die beinhaltet die europäische Version, die Kinoversion, aber auch den Director's Cut. Und ja, da jetzt gleich eine Frage an dich. Leo, welche Version von beiden hast du denn gesehen?
Ich habe mir den Director's Cut angesehen.
Ich habe den Film mit meinem Sohn geschaut, heißt also, wir mussten auf Deutsch schauen, damit er dem Ganzen folgen kann. Das heißt also, ich habe nur 89 Minuten gesehen, du hast 113 Minuten gesehen. Ja. Da haben wir natürlich jetzt fast 25 Minuten, die du da mehr hattest. Deswegen bin ich sehr gespannt auf das Gespräch, wo da die Unterschiede vor allen Dingen auch sind und was das vor allem auch mit der Tonalität des Filmes ausmacht.
Ja.
Ich habe gerade schon gesagt, Märchen. Im Film beim Schauen hatte ich so oft wirklich so dieses, Moment mal, das ist doch jetzt das Märchen, das ist doch jetzt das Märchen, das ist ein Versatzstück von dem Märchen. Was sind denn dir im Film für Märchen aufgefallen, die hier drinnen verarbeitet werden?
Also in zwei Szenen würde ich schon sagen, dass Dornröschen einfach nur wegen dem Kuss auf jeden Fall angeschnitten wird. Dann wird auf jeden Fall diese, sag ich schon, nagel mich jetzt nicht fest, Historical Correctness ist da jetzt ja aufgeweicht in dem Bereich, aber die Jungfer und das Einhorn ist jetzt kein konkretes Märchen, aber Erzählungen, dass nur die Unschuldigsten ein Einhorn sehen oder berühren können, wird da auf jeden Fall mit aufgegriffen. Ich denke da immer gerne an diesen einen Wandteppich, der ausgestellt wird, wo die Einhörner da in dieser paradiesischen Landschaft zusammen mit jungfräulichen Maiden abgebildet sind. Das auf jeden Fall. Dann haben wir ja dadurch, dass konkret ein Fürst der Finsternis in knallroter Teufel mit schwarzen Hörnern abgebildet ist, schon ein, christliche Erzählung auch mit drin.
Ja.
Die sich aber vermischt mit Elfen und Feen, Kobolden und Goblins. Wobei ich jetzt Elfen, Feen, Kobolde, Pixies eher schon im irischen Bereich ansiedeln würde, englisch-schottischer Bereich. Und Elfen und Feen gab es auch im mitteleuropäischen Raum. Also das ist jetzt, hat jetzt nicht die Insel quasi für sich gepachtet, dass die kleinen Helferlein da im Wald unterwegs sind, haben allerdings unterschiedliche Einfärbungen von den Erzählweisen her. Die Una, die ja so ein kleiner Lichtpunkt ist, also so eine kleine Fee, die leuchtet und sich aber auch in fleischliche Form verwandeln kann, würde ich von der Optik her als schon eher als Pixie einordnen. Und aber auch, was mir der Gedanke gekommen ist, es gibt ja auch diese Erzählungen über Irrlichter, zum Beispiel in Mooren. Und daran muss ich auch denken, als sie als kleiner Lichtpunkt mit dargestellt wurde.
Ich habe auf jeden Fall ganz viel Peter Pan gesehen. Also das ist so ganz viel. Also gerade die Figur von dem Jack, die erinnert da teilweise noch mit dran. Ich finde ja auch dieses kleine Irrwicht erinnert ja eben halt ja auch da nochmal dran.
Das stimmt, das ging mir auch durch den Kopf.
Dornröschen und Schneewittchen, so beides, das sind auch wirklich Versatzstückchen drin. Im deutschen Version heißt er ja der Gump, der kleine Gnom, der mit den großen Augen aus der Blechtrommel, der Bennett. Der erinnert mich da an Rumpelstilzchen, wenn er dann so wütend wegen dem gelösten Rätsel dann sich so aufregt.
Ach, ja, das ist gut, dass du das ansprichst. Der Gump für mich hatte der ganz, ganz starke Puck-Vibes aus der Shakespeare-Erzählung, Sommernachtstraum.
Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Hänsel und Gretel, aber nur wegen der Hexe, die gerne Kinder isst. Die Hexe, die wir hier haben, die isst ja auch gerne Menschen, in dem Fall junge Männer hier. Oder möchte gerne. dann mit einem weiten Abstand, weil jetzt geht es wirklich in so einen Bereich, das könnte in verschiedenen Märchen sein, die Gänsemagd, also die Prinzessin, die gerne unter den einfachen Menschen unterwegs ist. Das ist dort so ein Thema.
Ah.
Und weniger Märchen als, ich weiß nicht, was das Source Material für das letzte Einhorn ist, aber da sehe ich noch ganz viele Bezugspunkte. Nicht nur allein wegen den Einhörnern, sondern auch vor allem Darsteller dieses Teufels, beziehungsweise der rote Stier mit seinen Hörnern und diesem Auftreten. Da habe ich auch so ein paar Momente, das könnte man tatsächlich schon so mit reinnehmen. Aber deswegen habe ich es ein bisschen abgesetzt. Trotzdem erstmal runtergetan.
Ja, aber von der Symbolik her weiß ich, was du meinst. Da kommt schon ganz schön viel zusammen.
Ja, und die Frage ist natürlich halt auch einfach, was haben die sich denn da eigentlich dabei gedacht, als die Geschichte ausgedacht, also als sie die Geschichte geschrieben haben? Also geschrieben hat das Ganze ja der William Jürzberg, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, hat er sozusagen jetzt die Dreingabe bekommen, hey, schreib mir doch mal eine Fantasy-Story und hau mal alles rein, was dir einfällt, oder kam Scott an oder irgendjemand und hat gesagt, hey, ich habe das und das und das, schreib das mal. Für mich fühlt sich das nämlich wirklich an, eher wie eine von überall zusammen entlehnt oder zusammengeglaubte Geschichte. Jetzt kommt ein großes Aber. Ich habe nur den Kinocut gesehen. Du hast die lange Fassung gesehen. Hm. Wie fühlt sich das denn in der langen Fassung an? Wo fühlt sich das auch so ein bisschen zusammengestückwerkt an? Oder fühlt sich das mehr aus einem Guss an?
Beides zu gleichen Teilen. Also wenn man jetzt in den Film reingeht und wirklich nur sich von der Handlung mitreißen lässt und das auch genießen kann, wie viel bunte Charaktere und Kulisse da stattfindet, dann denke ich, kann man sich da auch voll drauf einlassen, ohne jetzt explizit an die verschiedenen Märchen zu denken. Man kann natürlich aber auch da reingehen und sagen, ah, das erinnert mich daran, das erinnert mich daran. Also für mich funktioniert beides. Und ja, also gerade wenn man sich in den Bereichen ein bisschen auskennt, also zum Beispiel differenziert, was ist jetzt ein Elf, was ist eine Fee, was ist ein Kobold, was ist ein Goblin, der Teufel, dann sieht man das nochmal mit anderen Augen. Aber ich denke, wenn man da mit einem ganz, mit einem gelehrten, mit einem möglichst gelehrten Mindset rangeht, dann kann man das auch als Geschichte für sich stehen lassen und kann das auch so genießen.
Mein Hauptkritikpunkt ist tatsächlich der Build-up für den gesamten Film. Sprich, also die ersten 15 Minuten, kann man schon sagen.
Ja.
Sprich, wie der Film versucht, die Geschichte überhaupt erstmal zu entwickeln und aufzubauen. Ich finde die teilweise sehr sperrig, ungelenk und mir fehlt ein wenig der Bezug zu, wer ist denn eigentlich unsere Person, die wir eigentlich folgen? Denn da ist der Film auch super ungenau. Der springt tatsächlich zwischen Jack und Prinzessin Lily auch immer ein bisschen hin und her, so wie es das Drehbuch gerade braucht. Und mir ist die Motivation für alle beide eigentlich nicht so wirklich klar. Also warum die bestimmte Dinge tun oder wie dicht die miteinander verbandelt sind, wie stark die Liebe ist. Ich sehe das tatsächlich nicht, weil der Film mir das nicht so gut rüberbringt. Und ich merke tatsächlich auch gerade in den ersten 15 Minuten, ich bin auch viel zu sehr abgelenkt von diesem ganzen Set-Design, von dieser Ausleuchtung, von der Stimmung des Films, dass ich da sozusagen drüber vertröstet werde. Aber so inhaltlich fehlt mir da eine ganze Menge. Ging dir das da ähnlich?
Ich hatte im Vorfeld noch mal gelesen gehabt, dass das ja nicht die Version ist, die Ridley Scott am Ende haben wollte. Und dass zum Schluss auch durch schlechte Archivierung auch Teile verloren gegangen sind, als der Versuch war, das noch mal neu aufzubauen. Und dass seitens der Produktion oder beziehungsweise der Studios da der Wunsch da war, das ein bisschen Disney-mäßig anzugehen. Also auch von der Erzählweise her, weswegen viele Sachen rausgeschnitten oder weggelassen worden sind, die dann leider halt auch verloren gegangen sind. Deswegen versuche ich es als Kind seiner Zeit zu sehen. Und beim Director's Cut hatte ich schon den Eindruck, dass es von der Grundstimmung her doch noch mal ein bisschen düsterer war als die kürzere Variante, von meiner Erinnerung her. Und aber der Director's Cut ja näher an dem dran ist, was Ridley Scott eigentlich ursprünglich wollte. Deswegen, ja, sehe ich das mit einem kleinen tränenden Auge, dass die Erzählstruktur vielleicht hier und da etwas gestört ist. Und mir ist auch beim Schauen hier und da ein erzählerisches Loch aufgefallen. Und ja, ich sehe es daran geschuldet, dass viele Szenen gar nicht mit reingenommen worden sind.
Jetzt mag man natürlich so ein bisschen eine Rückschau ins Grübeln kommen, so Moment mal, der Typ hat damals schon Alien und Blade Runner gemacht. Warum zum Teufel kann er seine Vision nicht so rüberbringen? Also warum ist es ihm nicht möglich? Da müsste doch eigentlich schon aufgrund dieser zwei Filme den absoluten Überstatus haben. Und Alien gilt zwar als Erfolg, aber man darf nicht vergessen, Blade Runner war ein Flop. Und der war auch nicht unbedingt der Kritikerliebling dieser Film. Das muss man sich mal reinziehen. Also ich finde das ziemlich krass, auch ähnlich wie The Thing von John Carpenter, der auch von der Kritik zerrissen worden ist und auch ein Flop war und heute das komplette Gegenteil, so auch Blade Runner. Das heißt also, Legende war dann eher so ein Film, wo sagt, okay, der kann mal für uns einen Film machen, der uns Geld reinbringt und der Typ ist erfahren, lass den mal machen, aber einen Director's Cut kriegt der auf gar keinen Fall. Und das ist heutzutage tatsächlich wirklich unfassbar und unvorstellbar, dass das überhaupt möglich ist und war, aber ja, dem ist leider so. Ich würde wirklich sehr gerne so eine vollständige Version sehen, das gilt aber nicht nur für diesen Film, sondern auch für viele andere Filme. Ja. Aber dieses Studiosystem ist schon ein Ding für sich selber und muss auch immer wieder sagen, die Kunstfeindlichkeit, die da offen zur Schau gestellt wird teilweise, die könnte mir nicht ferner sein. Deswegen, ja, schade, aber wir müssen jetzt mit dem arbeiten, was wir gerade haben. Ich kann jetzt schon einen Teil von meinem Fazit wegnehmen. Ich finde den Film ja trotz alledem ja gut. Also der gefällt mir halt auch sehr gut. Deswegen kann ich damit leben. Für diesen Moment. Drehbuchseitig muss ich wirklich sagen, gibt es heute nicht so wirklich viel von mir da auch rauszuholen, weil wie gesagt, ich weiß nicht, was in der eigentlichen Version mal gedacht war, dass wir jetzt da so einen Flickenteppich haben, das ist halt so, das fühlt sich teilweise auch sehr, sehr zusammengeflickwerkt auch an, auch gerade mit dem Ende, was dann auch fast schon abrupt wirkt. Das ist aber tatsächlich überhaupt heute mal nicht auf unserem Seziertisch. Ich möchte heute gerne über was anderes sprechen und so zum Thema machen, denn wie ich bei unserem letzten Dreh gesagt habe, wir machen heute mal Style over Substance und ich würde sagen, Legende ist wirklich so ein Film, wo man das halt auch einfach guten Gewissens sagen kann, das ist mehr Style über der eigentlichen Substanz und deswegen müssen wir heute mal über diesen Look von diesem Film reden, was wahrscheinlich auch einer der Gründe ist, warum man dann doch häufiger zu diesem Film zurückkehrt. Zumindest geht es mir so. Ich gucke mir diesen Film an und denke mir so, das sieht unfassbar gut aus. Wie ist das möglich? Ich habe natürlich andere Punkte, die ich heute highlighten will, aber ich fange heute mal mit dir an, denn du bist heute unsere Gästin, wenn es um den Look geht. Was ist bei dir so das, was dich in diesen Film reinzieht, vom Look her? Was sind so die Dinge, die du beobachtet hast? Erzähl mal.
Auf jeden Fall der Wald selber, also die Waldszenerie, das kleine Bauernhäuschen, das Cottage, auch die Kostüme auf jeden Fall und die Maske, also Kostüme kombiniert mit Maske der unterschiedlichsten Charaktere. Mich erinnert das ein bisschen so an die romantische oder sag ich mal, ich glaube, das war Anfang des 19. Jahrhunderts. Da gab es dann nochmal so eine Welle in den in der Künstlerwelt zu Bildern, die stark romantisiert gewesen sind, die Themen von Shakespeare aufgegriffen haben oder Ritter und Maiden. Da gibt es ein paar Künstler, die da auch sehr groß in dem Bereich gewesen sind, bis hin zu den Spätraffaelitendarstellungen. Ich sehe da ganz viel in dem Film, was da vom Stil her aufgegriffen worden ist, von der Ästhetik her. Also gerade in der Naturdarstellung, die schon sehr fantastisch ist, aber auch in den Darstellungen der Feen und Elfen. Und was mich nach wie vor auch mitreißt, also neben den, sag ich mal, schönen Darstellungen, auch die Darstellungen der Goblins, der Kobolde, der Zwerge, die unglaublich realistisch anmuten und einen immer noch da drin verharren lassen, wenn man sich das anschaut, plus die schauspielerische Performance. Ja, also ich habe jetzt auch im Nachhinein gemerkt, es gibt Überschneidungen für mich bei Herr der Ringe. Ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist, aber das Bild, wo die Prinzessin durch diesen Säulenraum läuft, oh, da musste ich so an die Minen von Moria denken und auch wieder dieses Gefühl von Kleinsein und dieser riesige Raum mit diesen riesigen Säulen. Da kann man eigentlich nur, ja, erstaunen und vor sich hin starren.
Das ist gut, dass du das sagst, denn der Peter Jackson, der hat ja einen Großteil seiner Inspiration, auch was Setdesigns und Kostüme angeht, hat der von dem, es gab so ein Bildband in den 70ern von so einem Künstler angelehnt, den er ja auch für den Film ja auch engagiert hatte. Und ich glaube, auch Ridley Scott hat auch diesen Bildband aus den 70ern gesehen und wird auch wahrscheinlich da wahrscheinlich auch mit dran gedacht haben. Und ich glaube auch beim ersten Harry Potter war es auch so, dass du dieses riesengroße Schachbrett da auch hattest, was auch so ähnlich auch ausgeleuchtet war. Also das ist so ein Motiv, was häufiger wieder auftaucht und natürlich halt auch oft rezitiert wird. Ich finde es natürlich ganz fantastisch. Und man muss ja auch sagen, dieser Film ist komplett zu 100% in den Studios entstanden. Also das heißt, jede Szene, die einen Wald enthält, ist ein Studioset, es ist Kulisse. Und wenn man sich die Dimensionen anschaut, wie groß das eigentlich ist, was sie da in den Pinewood Studios dort aufgebaut haben müssen, das finde ich schon beeindruckend. Also ich habe das in der Form eigentlich tatsächlich, wie gerade auch schon erst bei Harry Potter gesehen, da hatten die auch ein riesengroßes Waldset aufgebaut, was ich auch sehr beeindruckend finde. Aber das, die Anweise, wie das auch da ausgeleuchtet ist, muss ich sagen, das macht ganz viel mit mir und das erinnert mich auch so ein bisschen an dieses Gefühl, was ich als Kind hatte, wenn ich zum Beispiel russische Märchen gesehen habe, die fühlten sich auch immer so artifiziell an. Irgendwie fühlte sich dieser Schnee, der Wald, das fühlte sich irgendwie künstlich an und hat diesen Märcheneffekt verstärkt. Als wenn ich jemanden draußen im echten Wald rumsehe, der dann meistens auch etwas unspektakulärer ist. Aber weißt du, welches Gefühl ich meine?
Na, die Flirrteilchen zum Beispiel, die da so durch den Wald durchfliegen, die Aktivität von den Vögeln, die da durchfliegen. Es ist so unglaublich lebendig, also schon fast hyperfantastisch. Überall flirrt es und glitzert es und es zirpt und es macht das Ganze sehr unwirklich, aber auch gleichzeitig unglaublich schön.
Dadurch, dass du natürlich im Studio bist, du kannst mit dem Licht machen, was du willst. Und ganz besonders, wenn du einen Fantasy-Film drehst, kannst du erst recht machen, was du willst mit dem Licht. Und das ist mir tatsächlich aufgefallen. Also die Licht-Continuity, die geht sehr oft und häufig in Pinewood Studios in den Keller mal eine rauchen. Die haben gefühlt das Licht da eingebaut, wo sie es gerade haben wollen, damit das Bild am Ende schön aussieht. Wenn also Tom Cruise in dem einen Shot ein gelbes Backlight hat und wir dann den Reaction-Shot dann auf Prinzessin Lilly sehen, müsste ja eigentlich sein Rücken ja etwas gelblich aussehen. Tut er aber nicht. Da hat er kein hartes Licht drauf. Da ist dafür gesorgt worden, dass er etwas dunkler ist, damit Prinzessin Lilly etwas heller ist und sie hat keinen gelben Schimmer. Das ist jetzt so ein Beispiel. Das fällt aber trotzdem nicht auf. Das fällt mir auf, weil ich da im Speziellen drauf schaue. Aber ansonsten für den Sehfluss, das tut überhaupt gar nichts. Außer, dass der Film nicht nur durch diesen sehr krassen Beleuchtungsstil, also wirklich immer jede Szene ist backlit, alles ist wirklich von hinten angestrahlt, aufgeleuchtet, das wird dieser dreidimensionale Effekt, dieser 3D-Effekt, der wird wirklich so krass herausgearbeitet. Die haben das auch anamorphisch gedreht, also das sieht schon ganz fantastisch aus, aber meine Herren, noch eins, was die mit Make-up gemacht haben und mit zusätzlichen Sachen, die das Bild füllen können.
Ja,
Will meinen,
ich sag
wenn
nur,
wir was drehen, ja?
ja, Glitzer. Überall ist Glitzer und ich lieb's.
Überall. Entweder das oder ich haze sozusagen unsere Sets voll. Also Qualm, Dampf, Rauch, irgendetwas, was das Bild auf jeden Fall nochmal plastischer macht. Auch hier passiert das, aber was mir zum ersten Mal bewusst aufgefallen ist, die haben dort eine Seifenblasenmaschine gehabt. In diesem Film gibt es unfassbar viele Seifenblasen.
Ja.
Jedes Mal, wenn die kleine Elfe auftaucht, alles voll mit Seifenblasen und beziehungsweise auch mit Glitzereffekt. Also da muss jemand vor der Kamera diesen Glitzer die ganze Zeit immer runterträufeln. Auch das fand ich schon sehr bemerkenswert. Also wenn man bewusst darauf achtet, fällt einem das ja ganz besonders auf. Ging dir das auch so? Ist das auch aufgefallen?
Also einmal der Körperglitzer, also der massive Einsatz von Körperglitzer. Bin ich absolut Fan von. Bei den Pixies, aber auch bei der Lilly, dann in einigen Szenen auch bei Jack, bei dem Gump sowieso. Aber auch am Set, die Accessoires, die Ausstattung von dem Herrn der Finsternis, ist auch alles am Glitzern. Und das gibt den tatsächlich nochmal eine zusätzliche Ebene, weil einfach mehr Haptik da ist, auch optisch. Also das nur am Rande finde ich auch absolut genial. Und was mir auch aufgefallen ist, dieses Flirren im Wald, was ja auch wie Glitzer anmutet, das war einer der ersten CGI-Effekte. Habe ich erst nachgelesen, weil ich mich auch gefragt habe.
Ist das so?
Ja, in dem Wald dieses Flirren. Und das sieht ja unglaublich echt aus, wo ich auch dachte, wie haben denn da die Leute geatmet, wenn da die ganze Zeit alles so durchfliegt und bewegen sich aber die Vögel so halbwegs natürlich dadurch. Und dann habe ich es nachgelesen, das war einer der ersten CGI-Effekte. Die haben dort eine Ebene draufgebaut, wo dieses Flirren von diesen Schwebeteilchen ja, einfach draufgelegt wurde. Und das sieht so echt aus.
Verrückt. Das ist verrückt. Das ist mir tatsächlich neu. Hätte ich. Danke für den Hinweis. Das war mir ganz neu gerade.
Gerne. Ich bin bei dem Film in einige Rabbit Holes gefallen. Mal gucken, was wir noch aufgreifen jetzt.
Weil du es vorhin schon gesagt hast, auch im Vorgespräch, was für Rabbit Holes bist du denn noch gefallen?
Kostüm. Also Kostüm und Maske. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass die, also es ist sowieso immer interessant, wie lange es dauert, eine Person mit diesen Prothesen auszustatten und die Latexfiguren beziehungsweise die Latexprothesen anzulegen. Mir war nicht klar, also Tim Curry war ungefähr 6 Stunden in der Maske für dieses Kostüm.
Mhm.
Dieses Kopfteil muss ein unglaubliches Gewicht gehabt haben und das musste ja auch austariert werden. Das heißt, er musste auch gucken, wie er sich damit bewegt und damit schauspielert, was ich eine absolut beeindruckende Leistung finde. Und es gab wohl auch bei ihm ein Meltdown oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es eine Panikattacke war, das konnte ich aus dem Artikel jetzt nicht eindeutig rauslesen, aber es gab wohl den Moment, wo er sich das alles vom Körper gerissen hat und auch tatsächlich obere Hautschichten mitgerissen hat. Und nach dem Vorfall war es wohl so, dass er nach der Maske, nach dem Ablegen davon, musste er eine Stunde lang in die Wanne, um diesen Körperklöver anzulösen. Das ist ja psychisch wie körperlich eine unglaubliche Leistung, da 6 Stunden da das alles anzulegen, damit sich zu bewegen, damit zu schauspielen und zu performen. Mhm. Also man schwitzt ja da auch drin, er trägt dieses Gewicht mit sich rum. Und dann trotzdem schafft er es bei dem ersten Dialog mit Lilly da an diesem Essenstisch schon fast charmant rüberzukommen. Und das finde ich da noch mal richtig drüber. Aber ich schweife ab. Auch die Kostüme bei den Kobolden und Zwergen, die mussten teilweise auf den Schauspielern selber angepasst und angebracht werden. Und die mussten damit üben, das Gesicht zu bewegen, weil teilweise Einschränkungen wohl da gewesen sind im Gesicht. Und die dann probieren mussten, wie sie damit performen können. War ja damals nochmal wahrscheinlich eine andere Nummer als jetzt heute. Da ist man ja jetzt, denke ich, um einiges weiter, wenn es um Elastizität geht und auch die Kleber. Das war damals wahrscheinlich alles noch ein bisschen starrer.
Ja, hier vielleicht nochmal eingeschoben, die Masken, die hat kein geringerer als Rob Bottin gemacht. Und wer gerade überlegt, was hat denn der eigentlich gemacht? Das ging schon los, 76 mit King Kong, Piranhas, The Fog, Maniac. Dann hat er das Ding aus einer anderen Welt gemacht. Hexen von Eastwick, Robocop, Basic Instinct, Mission Impossible, Mimic, Fear and Loading in Las Vegas, Fight Club, also selbst Game of Thrones. Also der Mann hat schon richtig, richtig viele große Dinge gemacht und man sieht, er ist wirklich sehr talentiert und warum man ihn gefragt hat, hier mit die Effekte mitzumachen, vor allem die Masken mitzumachen, ganz fantastisch, muss man wirklich sagen.
Wirklich. Also ich hatte jetzt beim Neugucken, für mich persönlich war da nicht mehr viel Raum zu Herr der Ringe. Und da finde ich auch die Masken bei den Orks und Goblins unglaublich beeindruckend, nach wie vor furchteinflößend. Und auch das Gefühl hatte ich jetzt wieder beim Schauen gehabt, als ich dann das erste Mal, also als das erste Mal wieder diese Goblins ins Bild kommen. Ich wusste auch nicht, dass diese Binks, so einer der Anführer von diesen Goblins, der das Horn auch abschlägt, dass es von einer Frau gespielt wurde. Das war mir nicht klar. Das habe ich jetzt erst beim Nachlesen festgestellt. Und ich mag bei ihrer Performance auch, dass so ein bisschen sass rüberkommt, also ein bisschen sassy. Beim ersten Dialog mit dem Fürst der Finsternis, das fand ich im Englischen noch viel besser als im Deutschen, sagt ja der Fürst der Finsternis, dass diese Wesen aufgetaucht sind und dass sie getötet werden müssen und dass quasi dieser Binks oder ich glaube Binks war es.
Blix.
Blix, okay. Und den Auftrag für ihn erledigen soll. Und Blix fragt ganz unterwürfig, teach me, also wie sehen die aus, wie kann ich die finden? Und er nimmt dann vom Tisch ein hornähnliches Objekt, steckt das auf den Kopf von Blix und sagt, mit Hörnern, die zum Himmel ragen, und drückt das da so auf die Stirn. Und Blix sagt halt, finde ich sehr sassy zurück, I think I get the point. Und das hat mich so kalt erwischt, weil das fand ich jetzt im Englischen nochmal eine andere Tragweite hat als im Deutschen. Ja, es fand ich ein bisschen sassy, fand ich aber irgendwie cool, passt zu dem Charakter. Und ich hatte mir dann nochmal angeguckt, ist von einer Schauspielerin gespielt, und habe dann ihr Gesicht auch tatsächlich in der Form so ein bisschen wiedergefunden. Es hat mir einfach gefallen, dass dieser Charakter von einer Frau gespielt wurde. Fand ich irgendwie schön, diesen fiesen Goblin da mit dieser krassen Maske und auch wie sie den Unterkiefer immer nach vorne schiebt, um die Zähne zu zeigen. Das ist ein ganz kleines Detail, aber man verharrt da kurz und denkt, oh, weil es sieht wirklich gruselig aus. Und ich weiß noch als Kind, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, mich das unglaublich verstört, also die Maske und die Stimme und alles da dran und wie sie da beim Sprechen dann immer mal zwischendurch diesen Unterkiefer vorsteht, um die Zähne zu zeigen. Wow, richtig, richtig gut.
Da finde ich, da bringst du einen guten Punkt, nämlich die deutsche Übersetzung, die Synchro. Ich finde, die macht das ziemlich gut, dass vor allen Dingen diese Dialoge, die so ein bisschen entrückt wirken, da ganz gut passen und aber auch die Stimmen ganz gut passen. Also auch gerade von Blix fällt mir das ein. Also die haben alle coole Stimmen, die man sich merken kann, die passen. Und bei meinem Sohn zum Beispiel hat es auch wunderbar funktioniert. Also der fand die auch spooky und gruselig.
Ja, ja. Also wirklich die Masken unglaublich gut gemacht. Für mich ist es, wie gesagt, nur noch ein Katzensprung zu Herr der Ringe. Von der Optik her und von der Authentizität, also wie viel da ankommt, wie man sich das halt so vorstellt, wenn halt in echt da ein Goblin vor einem stehen würde. Unglaublich gut umgesetzt. Naja, die Rüstungen, diese abgetragenen Teile, das schwarze Leder, die schwarzen Metallteile, die Handschuhe mit den vielen Spikes, das tut dann noch den Rest dazu.
Ja, ich hatte schon eingangs die Hexe erwähnt. Die finde ich ja vom Design, die finde ich ja auch ganz fantastisch. Also die sieht wirklich richtig furchteinflößend aus. Also wo man denkt so, der Kleine hat das jetzt mit 8 Jahren gesehen. Ich meine, war damals 7. Aber er ist schon mit sowas wie Harry Potter groß geworden. Also er hat schon mal gruselige Sachen gesehen. Bei uns war es vielleicht damals die unendliche Geschichte, die ich ja auch ganz oft irgendwie manchmal drin wiedersehe. Aber damals, 1991, um den Dreh muss es ja gewesen sein, da hat mich diese Hexe schon ganz schön fertig gemacht und verstört. Und lange war das sozusagen das Bild von einer wirklich schrumpeligen Hexe, was in meinem Kopf festkleben geblieben ist.
Ja, spannend. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt, das ist eine Hexe, aber für mich war das immer so ein Sumpfmonster. Also in meinem Kopf ist es wahrscheinlich dann ein bisschen abstrakter geworden, weil sie ja so grün ist und da aus dem Wasser rausschießt. Für mich war das immer so eine Moor- oder Sumpf, ja, Moorhexe, so ein Sumpfmonster, so stelle ich mir das vor, was da aus so bei Dunkelheit und Nebel da aus dem Schlamm, ja, oder aus dem Tümpel so rauskommt. Ja, also unglaublich furchteinflößend und ich habe jetzt erst im Nachhinein festgestellt, dass einer meiner Lieblingsschauspieler, der die gespielt hat, mir war das auch nicht klar. erst als ich den Cast dann nochmal jetzt die Tage einzeln durchgegangen bin, ich war so positiv überrascht. Wie ging es dir damit, als du festgestellt hast, Moment mal, das ist der Hologramm-Doktor von The Voyager?
Genau, Robert Picard. Ich wollte dich tatsächlich gerade fragen, ob du es erkannt hast, aber offensichtlich ja. Caro, also meine Partnerin, die schaute mich an, was, Robert Picardo? Was hat er gespielt? Und dann haben wir nochmal nachgeguckt und es war so ein, was, wirklich? Krass.
Ja.
Und uns beiden ging es auch ähnlich. Wir hätten es dann ganz gerne in Englisch gesehen. Da hätten wir es eventuell erkennen können, weil uns die Serie ja wirklich sehr lange begleitet hat, bei unserem Rewatch von Star Trek. Und ja, ist tatsächlich auch einer unserer liebsten Charaktere gewesen, auch in der Serie.
Ja.
Das deswegen kann ich das komplett nachvollziehen. Ich sehe ihn wirklich auch sehr gerne.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du, hast du die neue Star Trek-Serie gesehen, wo er mitspielt? Die,
ich denke, ich weiß, was du meinst. Die habe ich noch nicht gesehen. Ich hatte jetzt erst kürzlich wieder The Voyager angefangen gehabt. Die neuen Serien habe ich noch nicht bei mir mit drin im Schaupool.
Starfleet Academy.
Ah, okay. Ja, nein, da hatte ich die Trailer dazu gesehen, ja. Aber nee, habe ich noch nicht geguckt. Ja, also ich kann nur empfehlen, wenn du Zeit hast, mal den Director's Cut zu schauen und die Original-Soundspur hörst von seiner Stimme beziehungsweise von seiner Performance. Mhm. Man erkennt, also wenn man es weiß, erkennt man ihn wieder. Und aber ist gleichzeitig auch mitgerissen, nochmal mehr von der Performance. Also mir geht das so, weil ich den Schauspieler unglaublich mag. Mhm. Der kann sehr viel mit seiner Stimme machen. Also gut, der kann ja auch Operngesang machen. Aber man merkt das einfach und das hat so ein bisschen wieder wettgemacht, wie schlimm und gruselig ich das als Kind gefunden habe. Und dann jetzt festzustellen, dass einer meiner Lieblingsschauspieler ist schon schön. Mhm. Und passt auch irgendwie hervorragend.
Ich habe eine Frage. Vielleicht kommen wir da ja übereinander. Und zwar, was ist denn eigentlich so für dich die Lieblingsszene im Film? Oder ja, doch Lieblingsszene oder die markanteste Szene vielleicht auch für dich im Film?
Es sind mehrere. Ich versuche nicht abzuschweifen. Okay. Mhm. Ein schönes Bild, wo Lilly ihm sagt, wenn er den Ring holt, können die beiden heiraten. Also sie stellt eine Aufgabe mhm. für ihren Freier. Und mhm. wie sie den Ring abnimmt und den wirft. Der Ring selber sieht für mich aus, wie ein Ring in einem Märchen aussehen sollte. Und zwar ganz genau so. Mhm. Das hängt mit einem Märchenbuch zusammen, was ich als Kind hatte, wo ein ähnlicher Ring abgebildet war. Deswegen mag ich die Szene aus sentimentalen Gründen sehr gerne. Mhm. Und ich auch das mit dem, dass der Freier quasi eine Aufgabe oder ja etwas für sie lösen muss, fand ich irgendwie schön, weil sonst muss ja dann immer irgendwie ein Drachen getötet oder irgendwas erobert werden. Und es geht hier eigentlich einfach nur darum, den Ring zurückzuholen. Also einfach, ne, er stürzt sich in den Weiher und schwimmt da und versucht, den Ring zu holen. Das soll das jetzt nicht schmälern, aber ich fand es eine schöne, unschuldige, verspielte Idee, was zum mhm. Alter der beiden auch irgendwie passt. Also es ist halt nicht drüber, es ist halt verspielt, es ist irgendwie unschuldig und trotzdem irgendwie abenteuerlustig oder hat wie eine kleine Mutprobe drin, was, finde ich, zu den Charakteren passt, soweit das geht in einem Fantasy-Film. Das ist so das eine, was mhm. ich mag. Das andere, was ich mag, wo der Fürst der Finsternis das erste Mal in Dialog tritt mit Lilly, nachdem sie dieses Kleid angezogen hat oder mit dem Kleid verschmolzen ist. Mhm. Und er tritt da aus dem Spiegel raus und sie hat Angst. Mhm. Sie fällt in Ohnmacht. Er beugt sich über sie und sie wacht auf und schreckt zurück. Und er sagt mit der sanftesten Stimme überhaupt, keine Angst. Also im Englischen, ich weiß jetzt nicht, ob es be quiet, it's okay oder no fear, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, müsste ich nochmal aufmachen, aber er sagt das mit so einer Fassung und mit so viel Verständnis, dass es schon fast wiederum einladend wirkt. Das hat mich überrascht, im englischen Original, wie sanft das ist in dem Moment und das gibt dem Teufel eine menschliche Note. Das hat mich einfach überrascht. Weil er kommt aus dem Spiegel raus und der Teufel, mhm. er selbst mit Hufen und riesige Hörner und diese rote Haut und dieses grässliche Gesicht und dann aber die Stimme. Keine Angst. Mhm. Bleib ruhig, keine Angst. Das fand ich, das hat so gebrochen mit der äußeren Erscheinung. Das fand ich unglaublich schön. Das hat mir gefallen, mhm. weil ich mag es, wenn das eine wird gezeigt, aber das andere wird gemacht. Das finde ich mhm. super, wenn Filme das hinkriegen. Und die Szene selbst, wo Lilly von diesem schwarzen Kleid verführt wird. Also diesen Weg zu wählen, um von dem Kleid verführt zu werden, auch wieder auf dieser unschuldigen Ebene des Tanzens. Lilly ist ja sie singt ganz oft, sie hat schon diese starken Disney-Princess-Vibes. Sie singt da in diesem hohen Vibrato ihre Lieder und wandelt durch den Wald und ganz unschuldig und Und das auf der Ebene des Tanzens, dann sie mit dem Kleid zusammenzuführen, fand ich richtig, richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen. Ich meine, das Kleid ist auch nochmal der Oberburner, aber das ist auch nochmal ein Thema für sich bei den Kostümen. Und die Einhörner. Die Einhörner, das hatte ich nachgelesen gehabt, das sind andalusische Pferde. Ridley Scott wollte, dass den Tieren eine gewisse Wildheit innewohnt, Muskeln, lange Mähne, eine gewisse Rauheit. Und ich, beste Besetzung überhaupt, da diese andalusischen Pferde zu nehmen, die schreiten nicht sanft und leicht und gezähmt und liebevoll durch diesen Zauberwald, sondern die reiten da richtig durch und bocken und sind auch wild miteinander. Das bricht auch wieder mit diesem Klischee und auch das hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, das sind jetzt so die Eckpunkte, ja. Was waren deine Lieblingsszenen?
Ich fange erstmal ganz kurz von hinten an, wegen auch gerade den Pferden. Das ist mir auch aufgefallen, dass die sehr wild sind. Die haben das natürlich auch in Zeitlupe drehen müssen, um da so eine Eleganz hinzubekommen, weil ansonsten wären die wahrscheinlich auch viel zu wild gewesen. Also alles, was da irgendwie mit den Einhörnern zu tun hat, ist natürlich in Zeitlupe. Und was ich da auch faszinierend finde, dass man da Walgeräusche drüber gelegt hat.
Ja, ja.
Damit das so so andersartig, andersweltlich klingt. Ich find's witzig, aber ich glaube damals, als es jetzt noch nicht so Common Sense war, wie so Walgeräusche eigentlich klingen, da hat das wahrscheinlich gepasst. Ich finde, es verfehlt seine Wirkung nicht. Also auch heute noch, auch im Jahr 2026, aber trotz alledem eine spannende Entscheidung. Aber für mich, und ich habe es auch in meinen Notizen so stehen, ist der Fürst der Finsternis als Kernelement des Films und diese Szene, wo Lily verführt wird und dann dabei zusieht, wie der Fürst der Finsternis aus diesem Spiegel heraustritt. Mhm. Das hat mich als Kind schon in den Sessel reingepresst und diese Vorstellung, du wirst von einem wirklich fiesen, dämonischen, im wahrsten Sinne des Wortes, dämonischen Wesen, steht vor dir und beugt sich über dich und du kannst nicht wegrennen. Und dann machst du deine Augen auf und es ist direkt vor dir. Mhm. Es gibt doch nichts Gruseligeres.
Ja.
Dieses langgezogene Kinn, diese Hörner, dieses wirklich diabolische Gesicht, also fantastische Maske.
Ja.
Und was auch Tim Curry da drunter macht, also auch in der deutschen Synchro, ist das wirklich gut getroffen. Mhm. Also gefällt mir sehr gut. Aber das hat mich ist wirklich nachhaltig beeindruckt und mit jedem, mit dem ich mich darüber unterhalte, über diesen Film, wird meistens schon in den ersten zwei Sätzen genau diese Szene gedroppt. Mhm. Ach, wo der Teufel aus dem Spiegel rauskommt. Das ist so ein Kernding, wo ich immer das Gefühl habe, auch beim Schauen, ich fiebere ja dieser Szene eigentlich schon entgegen. Ich warte da nur drauf. Ich will die unbedingt sehen. Und ich find den ja auch bedrohlich, wie der aussieht, wie der da rumläuft und gerade wenn er dann irgendwann wütend wird und wie so ein Stier dann auf sie zugelaufen kommt und die Kamera ihm aber entgegenläuft, da sind so ganz viele Dinge. Oh, also das haut mich wirklich echt um. Da kann man Rob Portin und aber eben halt auch den Tim Curry für seine Geduld da gar nicht hoch genug loben. Mhm. Und auch im Englischen funktioniert es, im Deutschen funktioniert es ganz gut. Und wenn du sagst, im Englischen super sanft, das glaube ich sehr gerne.
Ja, man muss das einfach gesehen haben. Das ist, ja, auch jetzt mit einem frischen Auge nochmal und auch nochmal im Hinterkopf behalten, zu welcher Zeit das gedreht wurde. Das ist schon wirklich eine Meisterleistung. Was sollte man gesehen haben? Und ich möchte ganz kurz zu der Spiegelszene noch anmerken, weil ich das auch auf einer symbolischen Ebene sehr schön finde. Also ich sehe ja auch gerne Symbole in Filmen, wo ich dann manchmal nicht weiß, ist das bewusst gewählt, aber in dem Moment weiß ich nicht, ob Absicht dahinter war. Er kommt ja aus dem Spiegel. Er kommt aus dem Spiegel, nachdem sie von dem Kleid verführt wurde, das Kleid anhat und sich selbst betrachtet. Mhm. Und klar, beim Teufel denkt man so an die verschiedenen Sünden und Hochmut, was da nicht alles drinne steckt. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz spannend. Also einmal für den Überraschungseffekt, ganz klar, keine Frage, Spiegel, ja. Aber auch in dem Moment, wo sie sich selbst betrachtet, dass in dem Moment er aus dem Spiegel rauskommt, finde ich, hat schon eine symbolische Note. Just saying. Ob das so Absicht war, weiß ich nicht. Das konnte ich jetzt nicht finden beim Digging for Facts im Internet. Aber ich persönlich finde, das hat schon seine symbolische Wirkung nicht verfehlt. Mhm.
Das ist ja das Schöne an einem Podcast. Wir brauchen keine externen Einschätzungen, Meinungen dazu, denn wenn es darum geht, das zu deuten, dann sind wir gefragt. Und da triffst du eigentlich einen ganz, ganz guten Punkt, weil ich finde nämlich, dieser Vater des Fürsten der Finsternis sagt ja auch, verführ sie, betöre sie. Und er zeigt ihr eigentlich nur ihre tiefste innere dunkle Seite. Und die kommt da zum Vorschein. Und dieser Tanz, der ist nichts anderes als das rauszuholen aus ihr.
Ja.
Und mit dieser dunklen Seite, die da jetzt rausgeholt ist, versucht natürlich der Fürst jetzt hier an der Stelle dann auch zusammenzuarbeiten. Ne? Also er möchte halt auch nicht alleine sein und möchte es gerne mit ihr teilen und all so eine Sachen. Hm. Und ja, das ist sozusagen sein Versuch. Und ich denke, ich finde es schon recht offensichtlich, muss ich sagen. Also weil es ja auch wirklich echt gut gemacht ist. Und auch diese Übergänge, die Transitions, die finde ich da wirklich echt toll. Und würde ich dir da auf jeden Fall recht geben.
Hm. Haben wir uns da gefunden. Sehr schön.
Mhm. Das auf jeden Fall. Finde ich wirklich auch gerade deswegen halt auch eine mit der stärksten Szene mit im Film, weil sie auch nicht so plakativ sind, sondern weil sie auch so auf so einer Subebene arbeiten, weil das so schön zart überblendet ist und ich auch das Gefühl habe, dass was ihr passiert, wir als Zuschauer eben halt auch erleben, wir werden auch verführt. Wir werden von dieser Szene, ob du Tanz magst oder nicht, aber die hat etwas, diese Choreografie hat was, dieses Kostüm, dieses Dunkle und dann verwandelt sie sich selber und das hat was, du bist in dem Moment erstmal selber auch verführt worden. Und da muss ich wirklich sagen, immer dann, wenn ein Film das schafft, das, was den Figuren im Film passiert, auf uns zu übertragen, dann macht er auf jeden Fall ordentlich was richtig und das hat Ridley Scott hier auf jeden Fall geschafft.
Ja, ja.
Mhm.
That's it, das kann man so stehen lassen.
Speaking of Tim Curry und weil wir sie gerade Prinzessin Lily, ich habe hier so einen Punkt und zwar nämlich bezogen auf den Cast. Da haben wir jetzt noch gar nicht großartig drüber gesprochen, nur so ein paar einzelne Darsteller, jetzt aber insgesamt vom Cast. Wie findest du eigentlich den Cast? Wie findest du das denn so zusammengestellt und wie findest du denn Tom Cruise und Mia Sara im Speziellen?
Jetzt, also ich hatte noch nachgelesen gehabt, dass ursprünglich für Jack auch Johnny Depp und Robert Downey Jr. und was, Jim Carrey, also zu dem Zeitpunkt noch recht unbekannt mit zur Wahl gestanden hatten. Johnny Depp konnte ich mir da auch drinne vorstellen. Auch den jungen Robert Downey Jr., Jim Carrey eher weniger, aber wahrscheinlich auch einfach wegen der komödiantischen Inhalte. Was nicht heißt, also Jim Carrey bei dramaturgischen Rollen, ne, Chefskiss, alles cool. Aber da denkt man schon noch mal drüber nach, von der Wirkung her. Was war denn das Ziel? Also ein rebellischer Jugendlicher da in der Rolle von einem Waldkind, also das offensichtlich in dem Wald aufgewachsen ist, weil es mit den Tieren kommuniziert. Ich finde, Tom Cruise macht seine Sache gut. Also man nimmt ihn den Jungen aus dem Wald ab. Also auch von den Körperbewegungen her. Er geht ja immer unglaublich oft in die Hocke, weil das so eine typische Bewegung ist von ihm oder von diesem Charakter. Und ich finde, das setzt er sehr gut um. Genauso auch wie die Prinzessin, also die Schauspielerin der Lilly. Das war eine bewusste Entscheidung, also es war zu dem Zeitpunkt 16, jemanden zu nehmen, der nicht viel Schauspielerfahrung hat, um das so unschuldig und so authentisch wie möglich zu bekommen. Was ich einen spannenden Ansatz finde bei so einem großen Projekt. Also wenn man bedenkt, wie viel Geld da reingeflossen ist, alleine in den Indoor-Bau für dieses gigantische Set. Aber finde ich, war die richtige Entscheidung, weil dieses Unschuldige und diese unverfälschten Emotionen, also sei es jetzt die Angst, sich abgestoßen fühlen von den Teufel, dieses verschmitzte Verknalltsein, sage ich jetzt mal. Also jetzt würde ich jetzt nicht tiefe Liebe sagen, ganz bewusst nicht, weil das beides junge Menschen sind, die da dargestellt werden, sondern wirklich verknallt sein und flirty sein mit dem Jack. Das finde ich kommt rüber und das finde ich haben sie auch gut gemacht. Genau. die Una und auch der Gump hinterlassen natürlich auch nochmal einen starken Eindruck, weil bei beiden finde ich schon vom Gesicht her trifft das meine Vorstellung von Pixies on point, schon von der Gesichtsform ja. her. Ich weiß nicht, wie ich das anders erklären soll. Ich glaube, es liegt daran, dass ich relativ viele Märchenbücher und Sammlungen da auch mit Illustrationen und ich dächte da als ein Künstler dabei, der gezielt Pixies mit so größeren mit größeren Augen, mit spitzen Kinn und dann doch eher nach oben hin rundlaufenden Gesichtern. Also was Kindliches, aber auch gleichzeitig so was Ätherisches. Und das haben die bei beiden, finde ich, sehr, sehr gut gecastet. Plus obendrauf, dass beide sehr gut geschauspielert haben. Also ich hatte vor diesem Gump auch Angst stellenweise, wenn der so gewütet hat oder wenn er die Rätsel gestellt hat und das hatte so einen hinterlistigen Beigeschmack, fand ich den schon einschüchternd als Kind. Die Una, wenn die wütend geworden ist, da in der Kerker-Szene und man hat das so richtig mit ihr mitgefühlt und auch ein bisschen mitgelitten bei dieser Zurückweisung, fand ich stark. Also fand ich beide sehr gut besetzt. Und aber auch die Zwerge oder beziehungsweise Kobolde, das hat ja schon fast was richtig Liebenswürdiges in einigen Szenen mit diesen riesigen Ohren und den Hüten und den großen Nasen und den Wangen. Die waren als Kind ein bisschen gruselig, aber trotzdem ist durch die Augen und die Körpersprache so was Liebenswürdiges rübergekommen. Deswegen, dass das auch schon wieder ein bisschen wettgemacht hat. Würde ich jetzt mal sagen.
Ja, bei den Zwergen musste ich auch mehrfach auch so ein bisschen so denken, auch an der Hobbit, aber auch mehr an meine Leseerfahrung vom Hobbit. So hätte ich die mir vorgestellt. Aber mal zurückzukommen auf die beiden HauptdarstellerInnen, also Tom Cruise und Mia Sara, ist mein zweiter Kritikpunkt an diesem Film. Ich finde, die beiden haben weder eine Chemie, noch können die mir diese Rollen glaubhaft rüberbringen. Tom Cruise ganz besonders, der wirkt auf mich komplett wie ein Creep. Und ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, was will der eigentlich von der? Weil er führt sie zu den Einhörnern und sie will die Einhörner berühren. Und er lässt sie, nur um ihr dann zu sagen, hey, das hättest du niemals tun dürfen, bla 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 bla.
Okay, ja, da, da gehe ich mit,
Und er hätte ja auch die ganze Zeit was sagen können. Ich möchte auch gerne irgendwas über seine Motivation wissen. Das wird mir natürlich nicht gesagt. Kann ja in der Langfassung drinne sein.
Ja.
Trotz alledem finde ich nicht, dass der irgendeine Form von Chemie hat. Und dieses ständige Augen aufreißen. Also ich finde das ja wichtig, dass man ja gerade beim Spiel einen konstanten Blick hält. Und da ist es wichtig, dass man nicht so viel blinzelt oder nur ganz bewusst blinzelt. Und hier finde ich es teilweise so krass, wie er die Augen aufmacht. So wie ich denke, so, ist der drauf? Also jetzt ohne Quatsch, was macht er da eigentlich? Was geht ihm da eigentlich vor? Und es fühlt sich dann irgendwie Fremdkörper an. Und bei Mia Sara habe ich so dieses, ich kann die nicht wirklich greifen. Das ist wie ein junges Mädchen, die eine Prinzessin spielt und mit dieser Performance versucht, diesen Film zu tragen. Das funktioniert irgendwie nicht so wirklich. Auf der anderen Seite zahlt das wieder auf ihre Rolle ein, denn sie ist ja eine Prinzessin, die sich ja unter die Normalsterblichen ja bewegt oder zumindest unter die einfachen Leute da bewegt, da im Wald. Aber so richtig greifen kann ich das nicht und muss natürlich auch sagen, diese Geschichte, ich musste eine Prüfung unterziehen, damit ich dich heiraten kann. Ich denke, Moment mal, wo kommt denn die Liebe her? Also warum, wieso muss jetzt jemand eine Prüfung machen? Für was eigentlich? Also, wo ist eure Liebe? Ich will die Liebe erstmal sehen. Und wenn ich die gesehen habe, gerne komme ich mit irgendwelche Prüfungen machen. Aber das ist leider auf das Drehbuch zurückzuführen. Das funktioniert an der Stelle einfach überhaupt nicht. Aber wie gesagt, die beiden haben auch null Chemie miteinander. Also, okay. Das ist für mich alles behauptet.
Also, finde ich spannend, dass du es so siehst. Für mich sind das halt einfach zwei jugendliche, spätpubertierende. Das sind jetzt also in meinen Augen so große Liebesbeweise oder eine etablierte Beziehung eher zweitrangig. Für mich beim Einstieg des Films ist klar, sie ruft ihn ja im Wald und im Dialog ist ja quasi, kann man ja rekapitulieren, dass er ihr beibringt, mit den Tieren zu reden, dass da quasi schon die ganze Zeit eine Beziehung da ist, auf einer sehr unschuldigen Ebene. Deswegen habe ich das tatsächlich gar nicht so wahrgenommen, sondern eher ein ja, zwei Jugendliche halt, die verknallt sind und gerne Zeit miteinander verbringen. So bin ich daran gegangen.
Okay, also wie gesagt, also das kann ich tatsächlich leider an der Stelle überhaupt nicht teilen. Das ist so mein zweiter Kritikpunkt neben dem zerfaserten Drehbuch. Aber schön, dass es auf dich anders wirkt. Also das ist ja wiederum gut.
Ja, also für mich ist das halt an der Stelle dann tatsächlich, soweit das halt geht, in einem Fantasy-Film authentisch. Ja, also ich meine, sie spielt, also sie ist 16, ne? Zu dem Zeitpunkt und ich weiß jetzt gar nicht, wie alt Tom Cruise zu dem Zeitpunkt war, müsste ich vielleicht nochmal nachlesen, aber deswegen war das für mich okay, ja, die sehen sich jeden Tag im Wald, er bringt ihr bei, mit Tieren zu reden und das ist, sie singt dann halt für ihn im Wald und er ist davon fasziniert, das reicht für mich für ein jugendliches Pärchen, das verknallt ist. darf ich dich kurz fragen, wie fandest du die Magd, weil ich musste da öfters auf Stopp drücken.
Authentisch.
Ja. Und hattest du auch das Gefühl, sie erinnert dich an Ölgemälde von Vermeer?
Allgemein die Szene in diesem Haus war irgendwie, da hat Ridley Scott gesagt, ich hätte hier ganz gerne Vermeer. Wir richten jetzt dieses Haus genauso ein. Wir setzen das Licht auch genauso wie auf so einem Vermeer-Gemälde. Und wir casten sie so, dass das da halt auch passt. Das war wirklich so, wie als hätte er das Kunstbuch aufgemacht, hätte gesagt, zum Art Design und zu den Set Decorations und zu dem Casting
und
Agency.
Und Kostüm.
Ja?
Auch das Kostüm.
Genau. Ja. Genau, also wirklich 1:1. Also der ist da ähnlich wie sein Bruder. Wirklich, die haben das Kunsthandbuch da in der Hand und sagen so, das will ich jetzt nachmachen. Bitteschön.
Ja, und das war auch wirklich on point. Also die Schauspielerin wirklich, du siehst sie da in diesem Licht, du siehst das Kostüm und du denkst, wow, lebendig gewordener Vermeer. Finde ich großartig und feiere ich ganz hart. Also habe ich öfter auf Stopp gedrückt, einfach nur um diese Schauspielerin zu betrachten, in diesem Licht, in diesem Kostüm, finde ich unglaublich schön. Also leider zu wenig Spielzeit, hätte ich gerne öfter gesehen. Das ist, glaube ich, so ein kleiner Wermutstropfen jetzt für mich einfach nur, weil das so ästhetisch und auch einfach schön ist, wie ein Gemälde, das lebendig geworden ist, fand ich unglaublich gut besetzt.
Und da muss man sagen, ich habe es heute nur schon erwähnt, aber ich möchte wenigstens gerne auch nochmal namentlich sagen, dass Alex Thompson, der hier auch die Kamera gemacht hat, eben halt auch keine zufällige Wahl war. Denn der hatte ja schon 1981 Excalibur gemacht. Ich weiß nicht, hast du den mal gesehen, Excalibur?
Ja, aber ist schon ganz lange her.
Und der hat ja auch einen ganz, ganz speziellen Look, dieser Film. Also gerade wenn die bei Excalibur durch diesen Kirschblütenwald da reiten in Zeitlupe zum Ritt der Walküren von Wagner und dann hast du halt dieses Bild, denkst du, das brennt sich auf die Festplatte und das ist so ein Typ, der kann wirklich diese künstlerischen Vorgaben von Ridley Scott, die kann der halt auch umsetzen und die Lichtsetzung kann ich nicht oft genug sagen und gerade hier, du hast gesagt, Vermeer, das glaube ich absolut voll und er hat es halt auch wirklich echt genäht, also er hat es halt hinbekommen.
Total, absolut, ja. Die Szene, wo dieser Sturm aufkommt und dann auch ganz viele Kirschblüten durchfliegen durch das Bild, also wirklich massenweise, es wird quasi rosa und da diese Einhörner angegriffen werden von diesen Goblins, das fand ich auch tatsächlich ein richtig starkes Bild, weil du hast halt diese Unschuld selber, die Einhörner in diesem Sturm und diese Kirschblüten, diese massenweise rosa Kirschblüten, die da wie Schnee unten liegen in diesem Bild und dazwischen die Goblins, das fand ich auch ein unglaublich starkes Bild. Ich weiß, das ist als Kind bei mir kleben geblieben, weil dieser Bruch mit dieser Schönheit, also umgeben von dieser Schönheit, von dieser Unschuld und mittendrin diese Goblins, das fand ich auch ein ganz starkes Bild. Das wollte ich jetzt einfach nochmal ganz kurz loswerden.
Ja, also definitiv, ich finde ja auch die Stimmung ja bei der Szene auch krass und ich habe auch ein bisschen auf meinen Sohn geschaut, wie der darauf reagiert. Ich finde ja auch den Schnitt, man sieht ja nicht, wie dieses Einhorn ja abgeschlagen wird, das sieht man gar nicht, sondern hast da einen sehr schönen Umschnitt und das finde ich da tatsächlich wirklich echt echt gelungen. Also da ist, glaube ich, dann mit dem Eintauchen von Tom Cruise, wie der in das Wasser dann halt wie er aus dem Wasser rauskommt und durch das Eis bricht.
Ja.
Denn durch das Abschlagen des Horns bleibt die Zeit stehen und alles friert ein. Und überall ist dann Schnee und Eis. Und das finde ich da optisch wirklich echt gut gelöst.
Ja, auf jeden Fall. Auch gut von der von Geschehnissen her übereinander geschnitten, auf jeden Fall.
Und bei der Szene war auch sehr eindrücklich, hier auch auf der deutschen Tonspur, das Sounddesign und auch mit den ganzen, mit der Musik finde ich wirklich sehr toll. Bringt mich aber zu einer wichtigen Frage. Wie ist denn das Sounddesign und vor allem auch die Musik im Director's Cut? Ist das auch der Score von Jerry Goldsmith da oder ist das der von Tangerine Dream? Kannst du uns das sagen?
Das war im Director's Cut Jeffrey Goldsmith. Und
Jerry.
Jerry, ich schaff das heute irgendwann noch. Also, Jerry Goldsmith. das war der Soundtrack, genau, der war draufgelegt auf den Director's Cut. Und ich habe dann mal mir den OST dafür rausgesucht, habe auch reingehört. Möchte ich an der Stelle einmal nochmal allen ans Herz legen, sich das mal separat auf die Ohren zu legen. Hat an einigen Stellen auch Herr der Ringe Vibes, beziehungsweise andersrum, Herr der Ringe kam ja später, aber die Chöre, die eingesetzt worden sind, schon so im Gregorian-Style, sind sehr bewusst und gut gesetzt, gibt einigen Szenen auch wirklich die nötige Tiefe, was ich leider nicht gefunden habe, was mich aus der musikalischen Ebene sehr interessiert hat. Vielleicht kann das dann ja im Nachhinein jemand schreiben, der das dann rausgefunden hat. Ich habe es leider jetzt nicht rausgefunden gehabt. Es gibt diese eine Kerker-Szene, wo die das erste Mal unten in dem Kerker landen und ist alles wirklich sehr bedrohlich. Ist im Hintergrund auch Gesang zu hören, der schon an Kehlkopfgesang erinnert. Ich konnte es aber nicht eindeutig zuordnen. Habe dann versucht rauszufinden, ist das jetzt von den Tangerine Dreams dann noch mit reingemixt, weil das jetzt der Director's Cut ist oder so. Und ich habe den Sound selber in dem OST nicht gefunden. Vielleicht habe ich es zu schnell überklickt. Ich weiß es nicht. Ich bin es einzeln durchgegangen. Ich möchte einmal den Original-Soundtrack auf jeden Fall ans Herz legen zum Anhören. Beim Buchlesen oder beim Unterwegssein kann ich nur weiterempfehlen. Da ist von elfenhafter Leichtigkeit bis hin zu Spannungsaufbau mit Orchester, dann wieder die gregorianischen Gesänge, alles dabei. Auf jeden Fall hörenswert, definitiv. Und es schmiegt sich auch an diesen Film sehr, sehr gut, finde ich.
Hier kleiner Einschub dazu, der Jerry Goldsmith, der hier den Score gemacht hat, der hat ja nun schon bei Alien, also auch beim Ridley Scott Film ja auch den Soundtrack gemacht und dieser Film ist sozusagen das Friedensangebot von Ridley Scott gewesen, denn für Alien hat eben halt Ridley Scott den Score von Jerry Goldsmith, naja, durch den Häcksler gedrückt und hat mit dem Score ein bisschen gemacht, was er wollte. Und auch noch Last-Minute-Changes noch vorgenommen, hat sich noch für das Intro des Films ein Thema noch gewünscht, was Goldsmith schon längst komponiert hatte. Jetzt musste er da nochmal ran. Und er war über diese Zusammenarbeit mehr als erbost und die hatten da wirklich harten Streit. Und dieser Film hier ist sozusagen das Friedensangebot. Umso trauriger ist es natürlich dann halt, dass dann die Verleih bzw. Studie gesagt haben, Leute, also für den US-amerikanischen Markt können wir ja mit Goldsmith nicht kommen. Tangerine Dream sind gerade so beliebt und bekannt. Die müssen wir jetzt engagieren. Die müssen jetzt hier einen extra Score machen. Also auch da gab es dann halt auch eine kleine Zäsur, weswegen es mich auch nicht wundert, warum jetzt im Director's Cut der Score von Tangerine Dream eben halt nicht mit drin ist. Übrigens, den Score von Tangerine Dream, losgelöst vom Film, mag ich sehr, aber im Film selber mag ich den überhaupt nicht, tatsächlich. Das passt halt überhaupt gar nicht. Also ich ziehe halt auch gerne den Goldsmith-Soundtrack immer vor.
Ja. Ja, also das wäre jetzt auch meine nächste Frage an dich gewesen. Tangerine Dreams an sich, also wo ich reingehört habe, das waren schon interessante Soundflächen, also auch vom Aufbau her. Aber deswegen habe ich gesagt, der Soundtrack von Goldsmith hat sich da so angeschmiegt oder den Film gut eingebettet. Den Eindruck hatte ich bei den Tangerine Dreams nicht. Ist dann doch, wie soll ich das sagen? Also es ist ja viel Synthesizer und halt auch wirklich hart 80er Synthesizer. Das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ wertend. Ich merke nur beim Betrachten oder beim Schauen des Films, wenn dann im Hintergrund diese Synthesizer sind, das bricht sich für mich dann doch zu sehr mit der Ästhetik und mit der Erzählweise des Films. Deswegen, tendiere ich doch zu dem Goldsmith.
Bevor wir Richtung Ende kommen, einen Punkt habe ich noch, und zwar das Ende und eine mögliche Deutung dieses Endes. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist denn das eigentlich im Director's Cut das Ende? Ich hatte gelesen, dass da die Tonalität und die Stimmung auch ganz anders ist als die vom Kinocut. Wie ist die denn jetzt in der längeren Fassung?
Ich habe jetzt keinen direkten Vergleich, weil ich die kürzere Variante jetzt nicht nochmal gegengeguckt habe. Aber am Ende des Director's Cut ist es so, dass die Elfenwelt sich von Jack verabschiedet. Was ich irritierend fand, weil es wirkte dann, also es wirkt, wird nicht ausgesprochen, aber es wirkt so, als würde Jack quasi den Wald verlassen, zusammen mit Lily. Mhm. Aber am Ende Lily und Jack, sie gibt ihm, also er holt den Ring, gibt ihn ihr, sie gibt ihm den Ring als Zeichen dafür, dass die beiden halt zusammenkommen. Mhm. Und sie läuft aus dem Wald raus, verabschiedet sich, also sie hat ihm nochmal ein Lied gesungen und sagt dann halt bis morgen. Und er bestätigt das. Was mich in dem Moment so irritiert hat, weil er hat sich ja von dieser Elfenwelt verabschiedet. Mhm. Und sie sagen ja auch, vergiss uns nicht. Aber andererseits bleibt er im Wald eigentlich, wenn er sich ja mit der Lilly am nächsten Tag wieder im Wald trifft. Und sie verabschiedet sich, also sie winkt ihm nochmal zu, nachdem sie ihm gesungen hat, und läuft aus dem Wald raus. Und dann ist da so Sonnenuntergang-Szenario, also oder Sonnenaufgang, ich kann die Farben da von der Sonne nicht deuten. Also die Sonne ist quasi zentral zu sehen zwischen zwei Bäumen und er läuft Richtung der Sonne. Und im Hintergrund winken die Elfenfiguren. Deswegen habe ich tatsächlich das Ende. Ich denke, es ist ein offenes Ende, weil ich die beiden Informationen nicht zusammenbringen konnte oder ich habe was nicht richtig verstanden. Wie war denn das in der kürzeren Variante?
Nachdem der Fürster Finsternis verstorben ist, holt er den Ring und die beiden gehen Hand in Hand über die Wiese und gibt es einen Kuss. That's it.
Okay, das ist ganz anders als das, was ich gesehen habe.
Okay. Also ich hatte sowas schon gelesen, aber da verschiebt sich die Tonalität halt komplett, aber man merkt halt, da fehlt halt auch einfach gefühlt was. Ich habe gemerkt, Moment mal, also auch von den Einstellungen jetzt her, warum muss ich mir jetzt so lange die Totale anschauen? Warum gibt es da sozusagen keine Nahe? Weil da eben halt wahrscheinlich Dinge passieren, die Tonalität halt einfach komplett verschieben würden und deswegen fühlt sich das sehr abrupt an.
Ja, also von dem, was an Bildern gezeigt würde ich jetzt deuten, ich weiß es nicht, ich würde deuten, sie ist ja aus dem Wald raus und er ist zum Schluss dann Richtung Sonne auch aus dem Wald raus. Also deckt sich das ja eigentlich mit der Verabschiedung von den Elfen. Beißt sich trotzdem mit der Aussage, wir sehen uns morgen wieder hier im Wald. Weißt du, was ich meine?
Wie gesagt, davon habe ich halt auch gar nichts mitbekommen. Also von daher, okay, das klingt spannend. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, jetzt auch in den kommenden Tagen, tatsächlich nach dem Gespräch. Vielleicht werde ich da mal in dem nächsten Cast mal noch was dazu verlieren. Mal schauen. Aber auf jeden Fall reizt mich das jetzt schon, das nochmal anzuschauen. Vor allen Dingen, wenn sich das ein bisschen verschiebt. Und ich finde ja, der Film ist ja sowieso auch ganz eigen aufgelöst. Das ist so, wenn du nur in so einem Studio bist, da kannst du nicht die großen, weiten Schwenks machen. Du kannst nicht die krassen Tracking-Shots machen, weil dein Set ist ja an einem bestimmten Punkt zu Ende. Und du kannst dich sozusagen nur im kleinen Radius bewegen. Das heißt also, hier geht ganz viel über die Montage. Terry Rawlings hat auch geschnitten. Mhm. Also der Film ist definitiv nicht in Kamera geschnitten, sondern die mussten wirklich Einstellung für Einstellung da halt rangehen und gucken, dass das halt auch matcht. Und da werden sie wahrscheinlich in verschiedenen Einstellungsgrößen halt die gleiche Szene gedreht haben, bis das dann irgendwann halt auch passt. Also das ist hier wirklich krasse Puzzlearbeit. Und deswegen fühlt sich dieser Film manchmal auch ein bisschen sperriger an, weil du musst das schon über diesen Schnitt und diese Montage musst du das schon verstehen, wie jetzt die Bezüge halt sind. Mhm. Weil manchmal sind halt wahrscheinlich mehrere Tage dazwischen, zwischen den verschiedenen Takes, die wir da gerade sehen,
ja,
die nicht in der gleichen Szene gerade da sind. Und dadurch kommt auch nochmal so ein artifizieller Effekt eben halt auch noch mit rein. So ein Verfremdungseffekt ist das nochmal extra.
Also es spielt wahrscheinlich, würde ich jetzt mal behaupten, auch partiell mit rein, dass das Studio ja einmal komplett, also dieses Indoor-Set abgebrannt war und da auch bereits gedrehte Szenen verloren gegangen sind und vieles neu gebaut werden musste, aber vieles auch gar nicht nochmal so neu gemacht werden konnte. Das hatte ich gelesen, Quelle kann ich jetzt leider nicht angeben, dass aber deswegen auch teilweise Szenen vom Licht her artifiziell wirken, weil es nicht nochmal exakt so aufgebaut werden konnte.
Mhm.
Also auch beeindruckend. Also das war ja so groß wie ein Footballfeld, hatte ich gelesen.
Ja.
Das einmal so auf die Beine zu stemmen und dann weiterzumachen, nachdem alles abgebrannt ist und auch Teile der bereits gedrehten Szenerien verloren gegangen sind, ist schon, ja, kann man mal so stehen lassen. Und dann da trotzdem weiterzumachen und dann kommt trotzdem sowas bei raus, ist schon harter Tobak.
So in Summe kann man auf jeden Fall sagen, an Ideenreichtum, vor allen Dingen auch in der Auflösung, soll es einen Film nicht mangeln, aber ich finde, wie gesagt, halt, also gerade die Szenenauflösung, die sorgt auch wirklich dafür, dass der Film sich auch nochmal zusätzlich noch ein kleines bisschen, ja, bisschen fremder anfühlt, als wenn man das zum Beispiel wirklich jetzt draußen im Wald gedreht hätte, wenn du eben halt wirklich viel mit Kamera halt machen kannst.
Ja, ja.
Frage, Leo, hast du denn noch ein paar Punkte auf deiner Liste, über die gerne heute noch sprechen möchtest?
Ich würde eigentlich nur gerne noch ein Behind-the-Scenes-Fun-Fact teilen, weil ich das unglaublich schön, also um Gottes Willen, für die Tiere war das bestimmt furchtbar, aber ich, also es ist tatsächlich passiert, eins der andalusischen Pferde ist ausgebüxt mit dem Horn auf der Stirn.
Ach du je.
Das ist dort passiert. Und laut Erzählung, also das, was ich nachgelesen habe, das Tier ist ausgebüxt mit dem Horn auf der Stirn. Das war auch mit einer Halterung, die man quasi so gar nicht sehen kann, versehen. Also um Gottes Willen, soweit ich das nachlesen konnte, ist dem armen Tier nichts auf die Stirn geklebt worden. Das war eine Halterung. Aber ja, das Tier ist ausgebüxt und ist durch die englische Landschaft von hinnen geritten. Und eine panische Filmcrew ist dem armen Tier hinterher, um das einzufangen, damit die englische Bevölkerung da nicht einen weißen wilden Schimmel mit einem Stirn, mit einem Horn auf der Stirn durchreiten sieht.
Obwohl, das ist jetzt bestimmt nicht die schlechteste Erinnerung in seinem Leben, wenn man einmal ein echtes Einhorn sieht.
Das ist richtig, das ist richtig.
Das ist eigentlich ein schöner Abschluss. Deswegen, liebe Leo, magst du uns ein Fazit zukommen lassen?
Ja, ich würde sagen, wenn man sich einfach von schönen Bildern einmal überfluten lassen möchte, von einer wilden, märchenhaften Handlung, die in allen möglichen Erzählungen eingefärbt ist, davontragen lassen möchte, dann empfehle ich auf jeden Fall, Legende zu schauen. Ich empfehle auch, den Soundtrack zu hören. Für ganz kleine Kinder würde ich es nicht weiterempfehlen. Also Ridley Scott hatte ja auch im Sinne, es ist eine Märchenerzählung für Erwachsene. Und dem stimme ich schon zu, weil es partiell schon immer noch schafft, einen zu schocken oder zu gruseln. Und ich finde es schön, dass der Film das immer noch schafft. Und auch beim zweiten und dritten Mal gucken, kann man sich an Details erfreuen. Man entdeckt immer wieder was Neues. Ich habe zum Beispiel heute zum ersten Mal entdeckt, dass, also ich bin heute nochmal einzelne Szenen durchgegangen, dass der Stuhl lebendig ist, auf den sich da die Prinzessin setzen soll beim Fürst der Finsternis, ist mir vorher nie aufgefallen. Ich war immer mit den glitzernden Details beschäftigt. Der Film schafft es immer noch zu überraschen und die schauspielerische Leistung von Tim Curry als Fürst der Finsternis sollte man einfach mal gesehen haben. Das ist, ja, ist einfach Fakt. Genau, so würde ich das stehen lassen. Wie ist es bei dir, Vassi?
Sehr schön, vielen Dank. Was soll ich sagen? Der Podcast trägt ja den Namen Nostromo im Titel. Und gerade so in meiner, ich sag mal so, filmischen Findung war Ridley Scott ganz häufig präsent und eben halt auch dieser Film. Und irgendwann, ich glaube auch in den 2010ern, als ich dann auch noch ein bisschen tiefer drin war, auch die ersten Podcasts auch noch gehört habe, war so dieses Thema Style over Substance. Das war so ein Begriff. Und der wurde auch wirklich grundsätzlich und ganz oft und ganz viel eben mit Ridley Scott assoziiert. Und ich finde, das ist, damals war es schon ganz gerne mal so ein bisschen anrüchig, fast schon beleidigend, finde das aber keine Beleidigung. Ich finde, es muss und darf auch mal sein, dass der Stil oder der Wunsch, Stil bildend, Stil, Stil bewusst sein zu wollen oder einen bestimmten Stil zu fahren, auch ganz gerne sich auch mal über Story oder Story-Konstrukte, Drehbuchkonstrukte hinwegsetzen kann und sich frei entfalten und fließen lassen kann. Hm. Ich finde, das ist was ganz Wichtiges. Ich meine, uns geht es ja auch ähnlich, manchmal auch bei Musikvideos, manchmal passieren da Dinge, an die man vorher gar nicht gedacht hat. Wenn man in einem bestimmten Set ist, wenn man in einer bestimmten Lichtstimmung ist, wenn man in einem bestimmten Kostüm ist und da passieren ganz andere Dinge. Hm. Und wenn man die fließen lässt, dann entsteht da was ganz Neues, was nicht vielleicht vorher schon am Reißbrett geplant ist.
Ja.
Und ich hab dafür immer einen Sweet Spot, grundsätzlich. Deswegen habe ich auch so viel für den Film übrig. Der Film hat es nur an dem Punkt immer bei mir schwer, wenn ich den versuche, rational fassen zu wollen, beziehungsweise irgendwie dieser Story folgen zu wollen, beziehungsweise den Charakteren folgen zu wollen. Das funktioniert nicht. Weswegen die erste halbe Stunde bei mir immer schon ein kleines bisschen, ich sag mal vorsichtig, zäher läuft, als es sein müsste. Nichtsdestotrotz werde ich in jeder Einstellung einfach, meine Augen haben was zu tun, meine Ohren haben was zu tun. Ich kann mich gar nicht satt sehen an dem Film.
Ja.
Also ich schaue den wirklich gerne einfach wegen dem Stil, den der Ridley Scott da fährt, wegen der Stimmung, die der da kreiert. Und wenn du dann den Film zum, weiß ich nicht, 20., 30. Mal gesehen hast und du dann sogar auch noch merkst, oh, wer mehr haben wir hier? Oder dann weißt du hier zum Beispiel das Mädchen mit dem Perlenohrring, wo du sagst, oh, da ist eine Referenz und da ist da noch eine Referenz. Also es sind ganz, ganz, ganz viele Dinge, wo du denkst so, die bringen mich jetzt schon wieder zum Lächeln. Da freue ich mich drüber und weiß das wirklich echt zu schätzen und da geht mir das Herz auf. Und wenn dann für mich dann halt auch diese Schlüsselszene kommt, wenn Tim Curry dann den Fürst der Finsternis dann richtig präsentieren kann, da denke ich mir so, deswegen bin ich hier. Dafür habe ich entweder das Kinoticket bezahlt, dafür habe ich mir die Blu-ray gekauft, dafür habe ich so einen tollen Fernseher, dass ich das alles in dieser Pracht auch heute noch sehen kann. Mhm. Und der Film kann sich eben halt auch nach diesen ganzen Jahren, nach 41 Jahren, kann er sich halt auch einfach immer noch sehen lassen. Das sieht unverschämt gut aus, hat eine tolle Stimmung und ich muss wirklich sagen, also Inhalt hier tatsächlich egal. Ich liebe diesen Stil von diesem Film, diesen Look und viel. Und deswegen kann ich dem da wirklich sehr viel verzeihen und ist halt auch deswegen auch in meiner Filmsammlung.
Hm. Schöner Abschluss, ja. Übrigens noch ganz kurze Anmerkung für dich, wenn du den Director's Cut jetzt schaust. Tim Currys Stimme im Englischen klingt ungefähr so, wie sich Schwarzer Samt anfühlt.
Sehr schön. Ich kenne seine Stimme und der hat eine sehr krasse Range. Mhm.
Ja, also ja, ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß beim Gucken beim Director's Cut. Ich denke, wir können dann danach nochmal die Köpfe zusammenstecken. Es lohnt sich, ja, absolut. Und auch für die Hörer, lohnt sich. Schaut euch den Director's Cut an.
Schön. Super. Dann, liebe Leo, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, nochmal hier vorbeizuschauen und ja, und dass wir heute mal ein bisschen über den Film reden konnten.
Ich danke dir. Also danke fürs Aussuchen. Absolut passendes Thema, genau jetzt richtig darüber zu sprechen und schön, sich nochmal mit dem Film auseinanderzusetzen, zusammen mit dir.
Mhm, dankeschön. Ihr Lieben da draußen, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zugehört habt. Ihr wisst, was zu tun ist und wenn ihr wissen möchtet, was kommt, dann spitzt die Ohren. Denn in der nächsten Folge, wir hatten es schon gesagt, angekündigt, der Udo und ich, wir sprechen über den Marathonmann. Und im Oktober gibt es ein Special. Der Oktober ist so unser Lieblingsmonat, denn da sprechen wir vor allen Dingen über Horror. Der Horror-Oktober, bei uns ist es der Nostrober. Der Udo hat wieder ein schönes neues Thema gebastelt und wir sprechen über eine Horrorfilmreihe und zwar über die ersten vier Teile von Hellraiser. Sprich also jede Woche eine Folge zu jeweils dem ersten bis zum vierten Teil. Und ja, während ich jetzt hier gerade das einspreche. Zwei Folgen haben wir schon aufgenommen. Morgen dann noch die nächsten zwei. Das wird auf jeden Fall ein dickes Ding. Da freue ich mich sehr drauf. Und weil wir das Ganze tatsächlich auch immer noch so machen, das wird auch so bleiben, wir wollen kein Geld von euch, aber ein paar liebe Worte, ein netter Kommentar oder auch eine Bewertung, das würde uns freuen und glücklich machen. Und Das soll es von mir heute auch gewesen sein. Ich entlasse euch jetzt in eine dunkle, düstere Nacht oder in einen schönen, sonnigen, glitzerverhangenen Tag. Bedanke mich nochmal bei dir, liebe Leo, fürs Gespräch und ja, passt auf euch auf, bleibt gesund und ahoi.
Ahoi.
Ich hatte ja gesagt, ich sag dir nochmal Bescheid, wenn ich mir den Film mal angeschaut habe. Ja, nach unserem Gespräch habe ich mich gleich nochmal hingesetzt und habe mir den nochmal angeschaut, und zwar im Director's Cut, im O-Ton. Und ich muss wirklich echt sagen, also so auf den ersten Blick, dieser direkte Vergleich, da lagen wirklich nur 2 Tage dazwischen. Ich wusste erst manchmal gar nicht, wo soll denn da jetzt was fehlen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, was passiert ist, die haben tatsächlich die einzelnen Szenen runtergedampft. Also da Frames rausgeschnitten, die insgesamt ein bisschen eingekürzt. Zum Beispiel bei der Hexe, die Szene geht ein bisschen länger. Es gibt ein paar Einstellungen oder Reaction-Shots, die dann halt in der Kinoversion nicht drin sind. Das Thema mit, dass die Zeit stehen bleibt, das wird zum Beispiel am Anfang auch schon mal kurz gezeigt. Aber, und das finde ich richtig krass, es fehlen wahnsinnig viele Szenen beim Fürst der Finsternis. Da gibt es viele Einstellungen, die da nicht drinne gelandet sind. Das finde ich ganz schön krass. Und ja, das Ende ist auch ein kleines bisschen länger, aber das ist nicht wirklich so viel. Das macht gar nicht so viel mit auch der Tonalität aus. Wirft trotzdem Fragen für mich auf, aber insgesamt ist es gar nicht so viel. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass der Film jetzt ganz anders wirkt. Dadurch, dass er länger ist und die Szenen auch gefühlt mehr ausgespielter sind, verstehe ich schon das Gefühl noch ein bisschen besser, was Gott darüber tragen will. Und was auf jeden Fall besser funktioniert, das ist die Chemie zwischen Tom Cruise und Mia Sara. Also das ist in der deutschen Synchro leider überhaupt nicht so gut gelungen. Aber wie gesagt, im Original ist das schon deutlich besser. Ich glaube denen am Ende trotzdem immer noch nichts. Aber das, also synchro-seitig leider nicht funktioniert. Aber positiv muss man trotzdem anmerken, alles was Goblins ist oder irgendwelche Fabelwesen, inklusive Lord of Darkness, da ist die Synchro sehr gut. Also insgesamt für mich, für die Zukunft, ich würde auf jeden Fall auf den Director's Cut jetzt zurückgreifen, wenn ich mit meinem Sohn schaue, dann wahrscheinlich wieder die Kinofassung. Ja, das wollte ich nur gesagt haben. Hab noch einen schönen Tag. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ahoi!